Dieser Mutmacher-Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Manchmal braucht es im Leben ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Courage und oft auch ein bisschen Gelassenheit. Mit Nimm's einfach Zürich spricht Zürich an, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Leben zu leben und sich auf die wichtigen Momente zu konzentrieren. Dabei ist mentale Gesundheit besonders wichtig. Darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind die ersten Schritte zur Bewältigung von mentalen Herausforderungen. Dann gelingt es Betroffenen auch leichter, Mut und Gelassenheit zu zeigen. Dafür Verständnis zu schaffen und Betroffenen Mut zu machen, ist Teil des sozialen Engagements von Zürich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Mein Name ist Elisabeth Kröpfel und in der heutigen Folge erzählt Leonie Rachel über ihr Leben mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. In diesem Podcast werden auch die Themen Suizid und sexuelle Übergriffe thematisiert. Wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
Hallo, mein Name ist Leonie Rachel und ich weiß, wie es ist, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ich würde eigentlich sagen, dass meine Familienverhältnisse normal waren, außer dass meine Eltern jetzt vielleicht nicht die normalsten Berufe hatten oder haben. Mein Vater ist Künstler, meine Mama war Chefredakteurin und hat immer im journalistischen Bereich gearbeitet. Ich bin in einem sehr wunderbar liebevollen Elternhaus eigentlich aufgewachsen. An sich war meine Kindheit sehr, sehr schön, aber es gab schon sehr traumatisierende Erlebnisse. Ich glaube, die waren aber in meiner Kindheit nicht so präsent, wenn ich auf meine Kindheit rückblicke, sondern eher, was sie dann danach gemacht haben. Dadurch, dass mein Vater auch einen Krieg miterlebt hat, eine posttraumatische Belastungsstörung eigentlich davon getragen hat, ich auch sehr viel Zeit mit meinem Großvater verbracht habe, der depressiv war. Das wurde nicht wirklich ausgesprochen, wie ich ein Kind war. Ich habe das nur sehr mitbekommen und glaube deswegen auch, dass ich sehr wie ein Seismograph von Gefühlen geworden bin, um auch immer zu schauen, wie gerade die Gefühlslage bei meinen Bezugspersonen ist. Und im Nachgang wurde schon vieles besprochen, aber ich glaube, damals war diese Thematik auch nicht so groß, dass Menschen dem so viel Gewicht gegeben haben. Ich glaube, heutzutage wird dem Ganzen sehr viel Gewicht gegeben. Ich glaube auch manchmal, dass es ein bisschen zu viel ist in gewissen Bereichen. Aber definitiv, damals war das nicht Thema. Heute ist es Thema und ich spreche auch mit Bezugspersonen, die noch immer am Leben sind, mit denen offen und ehrlich darüber. Und ich glaube, das erste Mal, wie ich von meinen Symptomen von Borderline irgendwie so wirklich was mitbekommen habe, war, da war ich um die 14, 15 herum. Ich war eigentlich ein sehr, also ich weiß nicht, kindliche Jugendliche würde ich es jetzt nennen. Also ich war sehr lange in dieser behüteten Phase irgendwie, wo man noch sehr so Pferdemädchen und ja, keine Ahnung, auf solche Sachen steht. Und dann irgendwie von einem Tag auf den anderen hatte ich das Gefühl, dass sich da so viel verändert hat. Also die ersten Sachen waren so, dass ich mich sehr als Außenseiterin gefühlt habe, noch stärker als davor. Das habe ich davor schon gehabt. Also schon auch in einem Volksschulalter habe ich mich eher als Außenseiterin empfunden und gesehen und habe das irgendwie auch so erlebt. Mein Erleben war einfach dieses. Ich kam mir immer irgendwie getrennt von der Welt vor, so als ob die Welt wie so ein Aquarium ist und ich bin so im Aquarium drinnen und draußen findet die Welt statt und manchmal hatte ich das Gefühl, diese Glasscheibe hält mich so auf. Dann aber so mit 14, 15 hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es noch stärker geworden ist, aber gleichzeitig ich mich auch absichtlich in diese Außenseiterrolle positioniert habe durch meinen Stil. Ich war damals Emo und das hat damals dann angefangen halt, dass ich mir halt Augen schwarz angemalt habe, mir ganz viel Kajal und halt einfach ja den Style so nachgeahmt habe, beziehungsweise auch die Musik gehört habe, weil ich mich bei der Musik abgeholt gefühlt habe. Da ging es sehr viel um Schmerz, um diese innere, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben kann, aber diese innere Zerrissenheit auch, einerseits so viel zu fühlen und andererseits gar nichts. Und ich glaube, so an dem Punkt hat es dann angefangen, dass die Symptome immer stärker geworden sind oder halt mehr Ausdruck bekommen haben. Ich glaube, es war eine Mischung aus sich fremd fühlen und irgendwie, es war immer der Wunsch da, dazu zu gehören. Gleichzeitig kam ich mir so anders vor. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich passe nicht zu dem Rest von meiner Alterskohorte immer. Ich habe irgendwie die Menschen um mich herum so viel fröhlicher erlebt, als ich in meinem Inneren war. Es war für mich diese, ich wollte immer dazugehören und habe es irgendwie nicht geschafft. Und das hat auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich mich irgendwie nicht, ich weiß nicht, als Teil von dieser Gesellschaft, also in der Schule gibt es ja die ganzen Gruppen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so zu einer Gruppe wirklich dazugehöre. Ich hatte zwar einen Freundeskreis und war auch ein toller Freundeskreis, aber auch bei denen war ich eigentlich die Außenseiterin, allein mit meinem Aussehen und mit der Musik, die ich gehört habe damals. Und irgendwie, ich weiß nicht, was, das ist ein bisschen so, was war zuerst das Huhn oder das Ei, ob ich mich zuerst wie eine Außenseiterin gefühlt habe und dann mich immer mehr in die Position gebracht habe oder ob es einfach, ja, umgekehrt war. Irgendwie, es ist schwierig im Nachhinein das wirklich so zu sagen, aber es war irgendwie schwierig für mich damals, weil ich so gern Anschluss gehabt hätte. Und ich glaube auch, dass wenn ich vielleicht ein bisschen einen anderen Support in meiner Jugend bekommen hätte, dass es anders verlaufen wäre. Ich habe das Gefühl gehabt, es wurde nicht von Lehrern und Lehrerinnen irgendwie wahrgenommen, so richtig. Ich weiß nicht, ob das heutzutage anders wäre. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sich da so viel verändert hat. Ich glaube, dass das oft pubertäres Verhalten abgetan wird. Ach, das ist nur eine Phase. Und man übersieht da ganz schnell, wo so die Grenze zwischen gesunden, autonomen Finden ist und wo aber in Wahrheit schon eigentlich einige Grenzen überschritten worden sind. Und ich habe mich auch meinen Freunden nicht wirklich anvertrauen können, weil das war doch damals zu einer Zeit, wo mentale Gesundheit wirklich nicht so eine Bedeutung gehabt hat, wo über vieles noch gelacht worden ist. Viele Symptome, die eigentlich schon darauf zu schließen waren, dass es mir nicht gut ging, wurden ja auch glorifiziert. Zum Beispiel, ich habe jetzt per se keine Essstörung gehabt in dem Sinne, aber ich habe sehr wohl mit diesem Anorexie-Thema gespielt. Also ich habe mich versucht, irgendwie runterzuhungern. Ich war auch mit meinen anderen Freundinnen von mir, wir haben so auf Pro-Ana-Seiten waren das, so Tagebuch-Seiten, Sachen ausprobiert. Und das war halt schon immer ein bisschen dieser selbstzerstörerische Gedanke definitiv bei mir da. Es war jetzt nicht an sich eine Essstörung, eine entwickelte Essstörung, aber es war halt dieses, sage ich mal so, an der Grenze dazu. Und das war ja damals in den, wie ich aufgewachsen bin, in den 2000er Jahren eigentlich gang und gäbe, dass es normal ist, Beauty-Standard galt, dass man so dürr ist. Und ich meine, man muss sich nur Fotos von damals anschauen. Und allein wenn ich jetzt sehe, was man gesagt hat, wer angeblich und dick ist, also Bridget Jones wurde als fett bezeichnet und denke mir, das ist ganz eine normale Frauenfigur. Und das hat mich aber schon damals auch zum Teil schon sehr geprägt. Und deswegen, da sage ich jetzt mal, mentale Gesundheit war einfach nicht so wichtig. Die anderen Symptome, wie zum Beispiel, dass ich mich selbst verletzt habe, die Suizidgedanken, das wurde halt von meinem Umfeld, glaube ich, auch auf meinem schulischen Umfeld sehr stark darauf reduziert, dass ich Emo war und eben deswegen auch nicht ernst genommen. Aber ich glaube, ich wäre nicht in diese Richtung so stark gegangen, auch weil es mir einfach, ich habe mich dort wiedergefunden. Ich habe auch dann eigentlich durch diese Szene auch Freunde gefunden, die ähnlich gefühlt haben wie ich, sage ich mal so. Das selbstverletzende Verhalten hat angefangen mit 15 und die Suizidgedanken waren eigentlich Teil davon von Anfang an. Die wurden verstärkt durch ein traumatisches Erlebnis als Jugendliche. Ich hatte mein erstes Mal mit jemandem und der hat das als Wette verwendet und ich bin in die Schule gekommen und die ganze Schule wusste von allem und jedem Detail. Und das war so der Turning Point, wo es dann komplett bergab ging. Also das war dann so mit 16. Und nachdem das passiert ist und sich die halbe Schule darüber lustig gemacht hat, so, und für mich einfach so, ich war so verletzt von der Aktion, weil ich so starke Gefühle für diesen Jungen hatte damals. Ich war so verliebt und habe so versucht, jegliche Aufmerksamkeit auch zu bekommen von ihm und dann irgendwie so in meinem Vertrauen missbraucht worden zu sein. Und ich hatte ja vorher schon Probleme und da das nochmal so, dieses Gefühl der Wertlosigkeit zu empfinden, war für mich so ein Downfall. Und danach ging es bergab, also ab 16 eigentlich kontinuierlich nach unten. Meine Eltern haben das dann noch herausgefunden, also die haben auch meine Selbstverletzungen gesehen, haben meine Suizidgedanken gelesen, weil mein Tagebuch und so weiter und haben mich dann noch in Therapie gesteckt, also so ist es nicht. Sie haben mir versucht zu helfen, aber ab dem Moment, wo ich 18 war, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht mehr. Und meine Eltern waren immer sehr unterstützend, aber gleichzeitig mir extremst viel Freiraum geben. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern danach super kontrollierend waren und auf mir drauf gesessen sind und mich noch mehr eingesperrt hätten, sondern in Wahrheit haben sie es eigentlich so gemacht, was ich eigentlich sehr gut fand. Sie haben mir genügend Freiraum gegeben, weil sie auch irgendwo, das hat mir mein Vater Jahre später gesagt, er war einfach sich 100% sicher, dass ich es schaffe und dass ich meinen Weg halt einfach auch selber gehen muss und er dann nicht als Vater mit einer overprotective Haltung, also so überbeschützerisch, was Gutes tun wird, sondern indem er eher sozusagen das mir öffnet und den Raum frei gibt, dass ich mich halt entfalten kann, dass ich wenn ich Hilfe brauche, komme. Sie haben mir die Unterstützung immer angeboten, mir gleichzeitig aber den Raum gegeben, selber Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass das eigentlich auch ein sehr guter Punkt war, dass ich in dem Moment mir vielleicht sogar strengere Handhabung gewünscht hätte, weil ich irgendwie doch sehr lost war. Aber jetzt im Rückblick denke ich mir, sie hatten schon recht, weil sie waren ja da. Sie waren ja nach wie vor sozusagen der sichere Hafen. Aber sie wollten, dass ich die Wege halt auch selbstständig gehe und nicht gezwungen bin, in Therapie zu gehen. Deswegen durfte ich sie auch abbrechen mit 18. Wie ich gesagt habe, ich bin 18, ciao, Kakao, dass ich das halt machen konnte. Und ich glaube aber, dass das im Nachgang besser ist, weil ich dadurch in späterer Folge wirklich daran arbeiten wollte und auch wusste, dass ich mich wieder an sie wenden kann, wenn ich Geld bräuchte für Therapie.
Leonie Rachel besucht uns für die Aufnahme in der Redaktion. Sie ist eine zierliche Person, hat lange schwarze Locken und dunkle Augen. Sie trägt ein schwarzes Top und hat mehrere kleine Tattoos an den Ober- und Unterarmen. Sie hat ein warmes, freundliches Lächeln und wirkt sehr selbstbewusst. Doch es falle ihr manchmal schwer, über ihre Vergangenheit zu sprechen, erzählt sie. Die Gefühle, die Leonie Rachel seit ihrer Jugend kennt, sich wertlos zu fühlen und destruktive Gedanken zu haben, begleiten sie bis heute.
Dieses Gefühl, was von damals übrig geblieben ist, dieses sich wertlos fühlen in Beziehungen oder generell in partnerschaftlichen Verbindungen, ist bis heute da. Also, dass ich habe extremst hohe Verlustangst dadurch entwickelt. Ich glaube, dass meine Symptome auch nicht nur aus meiner Kindheit herkommen, wo ich auch schon mal missbräuchliche Erfahrungen gemacht habe. Aber ich glaube, dass sie durch dieses Erlebnis nochmal verstärkt worden sind. Und dann hat sich das in meinen jungen, erwachsenen Jahren halt einfach gefestigt. Also durch wiederholte Erlebnisse in dem Bereich. Wobei ich auch sagen muss, dass ich wahrscheinlich teilweise mir absichtlich auch diese, Bekanntschaften gesucht habe, um dieses Schmerzerfahren immer wieder zu wiederholen, weil es ein Akt der Selbstzerstörung war. Aber ich glaube, es ist halt sehr schwierig, da zu sagen, wann es so begonnen hat. Es ist auch schwer, in diese Zeit für mich zurückzugehen von den Gefühlen, weil ich habe das zwar in der Therapie aufgearbeitet und ich möchte das eigentlich auch hinter mir lassen, aber das ist teilweise echt noch immer ein bisschen mein heutiges Beziehungserleben immer wieder eine Rolle spielt, weil gewisse Situationen mich einfach sehr stark triggern. Und ja, wenn mich Leute fragen zum Beispiel nach meinen Symptomen, wie ich sie beschreiben würde, bringe ich ganz gerne Beispiele aus der Zeit nach meinen Teenagerjahren, weil eigentlich meine Teenagerjahre, ja, da hat sich das halt gefestigt, die Symptomatiken, aber erst danach waren sie richtig schlimm. Zum Beispiel mein impulsives Verhalten war so, dass mich mein damaliges Gespusi nicht umarmen wollte auf ich habe Modedesign studiert und habe eine Abschlussshow gemacht. Und er wollte mich nicht umarmen und ich habe daraufhin mir einen Liter Wein reingestellt und habe ein Flugticket nach Berlin gebucht und bin nach Berlin gezogen. Also das ist impulsives Verhalten. Ich konnte mit Zurückweisungen gar nicht umgehen und habe dann halt solche Kurzschlussreaktionen gehabt, die mich dann immer wieder in interessante Geschichten reingebracht haben. Dann war ich halt in Berlin, habe in Berlin gelebt. Und dort hatte ich halt einen bekannten Freundeskreis, der halt auch viel ausgegangen ist. Wir waren dauernd unterwegs, wir haben auch zusammen gearbeitet. Das war zwar alles sehr cool und hip, aber irgendwie war es halt auch sehr selbstzerstörerisch. Aber es wurde irgendwie glorifiziert und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt in dieser Bubble, weil es halt dieses, diese ungesunden Coping-Mechanismen, die ich hatte, wurden halt sehr stark gefeiert. Also ja, ich meine, im Rückblickend, als, gesunder Mensch, würde ich sie jetzt nicht mehr so handhaben, aber ich war auch jung und ich habe mich da mitreißen lassen und es hat mir aber auch gleichzeitig geholfen, weil jetzt denke ich mir oft, hätte ich das vielleicht nicht alles durchgemacht und durchgelebt, wäre ich vielleicht nie an den Punkt gekommen, wo ich dann wirklich was verändern wollte. Ich habe dann, wie gesagt, auch sehr viele toxische Beziehungen gehabt, wobei ich da immer sage, dass ich genauso viele Anteile an dieser Beziehung hatte, dass sie so toxisch war wie die andere Person. Also ich möchte da nie jemanden die Schuld dafür geben, dass diese Beziehungen sich so entwickelt haben. Weil ich glaube, dass mein Verhalten halt auch immer Menschen angezogen hat, die halt irgendwie so mein, ich war halt der Topf für einen Druckkochtopf und da hat es den passenden Deckel halt gegeben. Und ich glaube, dass eben vor allem einer meiner letzten Partner, den ich über alles geliebt habe, der war halt für mich genau das Gegenteil. Also ich hatte Angst, verlassen zu werden und er ist jedes Mal weggegangen im Streit. Das heißt, wir haben uns irgendwie in eine Spirale abwärts bewegt und es war so schmerzvoll zum Teil und einfach unerträglich, diese Schwere auszuhalten, weil er wusste, wie sehr er mich verletzt, aber er gleichzeitig seinen eigenen, ja, ich sag's mal, Schattenanteil im Leben nicht aufgearbeitet hat und deswegen nicht damit klarkam, wenn es mir so ging, weil ich ihn dann seine Mutter erinnert habe und so. Also es war sehr verworren. Und erst wie ich das geschafft habe, mich auch von den Menschen zu lösen, die mir nicht gut tun, weil davor war es halt selbstzerstörerisches Verhalten mit Alkohol, mit Selbstverletzung und so weiter. Und dann habe ich mir aber Menschen gesucht, die das Gleiche für mich tun, also die mir wehtun und mich spüren lassen. Und es gab halt eben den Moment mit 27 herum, wo ich einfach auch nicht mehr leben wollte. Und da habe ich dann aber den Entschluss gefasst, entweder ich mache es wirklich, also ich bringe mich um, oder ich gehe den anderen Weg und suche mir Hilfe und lass mir helfen und tu alles daran, Ja zum Leben zu sagen. Und ich habe mich für Ja zum Leben entschieden, wie man vielleicht hört, weil sonst will ich heute nicht hier sitzen. Aber das war halt dann ein schwieriger Weg, weil du bist es halt auch gewohnt, in solchen Mustern zu hängen, die einfach nicht gut sind für einen selbst. Also die schwierigste Zeit war eigentlich die Zeit, wo ich dann abgelegt habe, die toxischen Verhaltensmuster bei mir selber, dass ich halt nicht mich in irgendwas reinstürze, dass ich nicht unfassbar viel trinke, wenn es mir schlecht geht oder halt irgendwie einfach nur ausgehe und alles vergessen will und mich betäube, sondern das Aushalten von diesen Gefühlen. Die Zeit eigentlich, sage ich mal so, nach der Therapie oder halt, das war zwar noch in der Therapie, aber in so einem, wo die größten Hauptteile abgelegt worden sind, war das Unerträglichste eigentlich, weil du nicht mehr ungesund handeln kannst und du fühlst dich so machtlos, weil du denkst so, scheiße, du musst es aushalten. Und das war eigentlich das Schwierigste. Ich habe sehr viel Yoga gemacht in der Zeit. Ich habe auch eine Yogalehrerin-Ausbildung gemacht danach, also weil ich einfach gemerkt habe, das ist die Sportart für mich oder die, auch die spirituelle Praxis, die für mich wichtig ist, dass ich mich spüren kann, gleichzeitig nicht ungesund spüre. Da muss aber jeder für sich etwas finden. Manche gehen gerne laufen. Ich glaube, es hat sehr viel mit im Körper ankommen zu tun, weil Therapie hilft und ich rate jeden, der Probleme hat, in Therapie zu gehen. Aber das Problem ist, irgendwann man muss es auch spüren. Man muss es irgendwie im Körper ankommen lassen. Und für mich war das immer das, was mir bei vielen Therapeuten davor gefehlt hat, diese Kombination. Und meine Therapeutin hat zwar nur mit mir therapeutisch gearbeitet, aber sie hat mich immer ermutigt dazu, zum Beispiel auch zu Körperheilungsprozessen zu gehen, also so Trauma, Körper, Stuff, was halt alles mögliche angeboten wird. Sie hat gesagt, probier es aus, wenn es dir gut tut, dann probier es einfach mal aus und mach halt Yoga und mach die spirituelle Praxis. Wenn das etwas ist, was dir hilft, do it. Und das hat mir aber dann wirklich geholfen, diese Kombination aus den verschiedensten Facetten und aus den verschiedensten Kulturkreisen auch mehr anzusehen, also zu schauen, okay, wie gehen verschiedenste Gruppen mit Krankheiten auch um, weil zum Beispiel, ich finde ja einfach der Ansatz auch immer von der Krankheit auszugehen, anstatt zu sagen, okay, wie werde ich wieder einfach gesund, also dieser Gesundheitsaspekt fehlt oft. Wir gehen sehr oft erst zu einem Arzt oder so oder zu einer Ärztin, wenn wir krank sind, anstatt unsere Gesundheit zu fördern. Und Gesundheit fördern tut man ganz oft auch mit mentaler Gesundheit, also vieles beginnt ja mental und sich dem Ganzen ein bisschen zu öffnen und sich alles anzusehen, das hat mir sehr geholfen. Also bei mir war es Yoga auf jeden Fall. Und ja, ich habe halt einfach Dinge auch vermieden. Also zum Beispiel Menschen vermieden, die mir wehtun. Auch wenn das sehr schwierig war für mich, weil es ist einfach so, ich habe einen Menschen verlassen, den ich über alles geliebt habe, aber wo ich gewusst habe, dass ich das nicht schaffe, wenn ich mit dem bleibe. Und auch generell, also ich habe dann in der Zeit auch keinen Alkohol getrunken, und weil Alkohol ist nach wie vor ein Punkt, der enthemmt halt, und das ist einfach so, und das ist in Österreich sehr schwierig, weil die Leute sehr stark animieren, dass man trinken soll oder trink doch was, und es ist manchmal sehr mühsam, dann immer zu erklären, ich kann das nicht immer, weil ich weiß ganz genau, wann es mir gut geht, und ich weiß aber genau, wie ich, es klingt manchmal komisch, aber ich weiß, wie ich einen Schluck Wein oder Bier nehme, weiß ich, ob es mir gut geht oder nicht. Und dementsprechend bin ich super vorsichtig, wenn ich Alkohol trinke, und ich bin da einfach sehr aware davon, was ich tue. Aber dann Leuten zu erklären, so jedes Mal zu sagen, ich mache das aus meiner mentalen Gesundheit heraus, dass ich nichts trinke, ist halt jedes Mal konfrontiert zu werden damit, du bist nicht unter Anführungszeichen gesund. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Deswegen vermeide ich dann zum Beispiel auch Events.
Etwa 3% der Bevölkerung leiden an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Häufig finden sich in der Biografie der Betroffenen sexuelle oder körperliche Gewalterfahrungen. Typische Symptome sind Impulsivität, instabile zwischenmenschliche Beziehungen, rasche Stimmungswechsel, Verlustängste sowie Selbstverletzungen und selbstschädigende Gedanken oder Handlungen. Auch paranoide Schübe oder Dissoziationen sind mögliche Symptome. Etwa 75% der Erkrankten sind weiblich. Gerade jungen, emotionalen Frauen werde die Diagnose oft schnell übergestülpt, sagt Leonie. Sie selbst haderte mit der Diagnose. Ihre erste Therapie hat sie mit 18 Jahren abgebrochen.
Ich habe das damals abgebrochen, aus dem Grund heraus, weil ich gemerkt habe, dass ich sie manipulieren, beeinflussen kann auf jegliche Art und Weise. Sie hat mir viel von ihrem Privatleben erzählt. Sie hat ihre Geschichte mit ihrem Sohn in unsere Therapiestunden mit reingebracht, was absolut nicht geht. Und sie hat mir vorab eben auch gesagt, welche Übungen sie machen möchte, wodurch ich nachschauen konnte, was es gab damals schon das Internet, und ich konnte ja nachschauen, okay, was bedeutet was und für was würde was stehen. Und natürlich, wie es dann geheißen hat, ich soll einen Baum zeichnen und die wird dann gedeutet, habe ich natürlich einen Baum gezeichnet, der sozusagen perfekt in das Bild eines unter Anführungszeichen gesunden Menschen passt. Also das war schon so, wo ich mir gedacht habe, das bringt hier nichts. Ich lerne hier auch nichts. Ich habe auch nichts gelernt in dieser Therapie, das mir ansatzweise weitergeholfen hätte. Und deswegen finde ich es auch manchmal sehr fatal, dass so jungen Menschen schon so Tendenzen zu Diagnosen entgegengeworfen wird, anstatt sich wirklich mit den Symptomen zu beschäftigen. Anstatt diese Therapeutin hätte mir stattdessen, dass sie mir sagt, dass ich eine Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, du darfst sie unter 18 nicht diagnostizieren, deswegen hat sie noch Tendenz dazu gesagt. Anstatt mir das zu sagen, hätte sie gesagt, okay, was sind deine Symptome, an denen du arbeiten möchtest? Was ist das, was dich beschäftigt? Was ist das, was irgendwie dazu führt, dass du selbstzerstörerische Gedanken hast? Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das erst in späterer Folge in einer meiner letzten Therapeutin, also mit der ich wirklich an dem Thema gearbeitet habe, die hat es mich komplett anders gemacht. Die hat die Therapie auch damit begonnen, gesagt, hey, wir schieben mal die Diagnose Borderline weg. Was sind die Symptome, die dich aktuell stören an dir selber? Was ist das, was dich gerade stört? Und wo bist du unzufrieden im Leben? Und wir haben es uns wirklich angeschaut. Und da bin ich dann drauf gekommen, okay, ich habe eigentlich so gut wie alle Symptome von Borderline. Und die halt abwechselnd stark und schwächer mal, je nach Zeitspanne. Es waren immer sehr stark die Impulsivität, Wutausbrüche, Verlustängste, dissoziative Momente. Die waren sehr stark immer ausgeprägt. Generell auch diese selbstzerstörerische Gedanken, aber auch Handlungen waren immer mit dabei. Also es war nie ohne. Mal schwächer, mal stärker. Bei den Dissoziationen ist es bei mir so, dass ich zwei Arten davon kenne. Das eine ist, wo ich wirklich neben mir stehe. Das ist oft in Situationen gewesen mit einem meiner Ex-Partner, wo wir in Streitsituationen waren, wo so eine Spirale nach unten ging, dass ich einfach wie so eine Panikattacke hatte. Gleichzeitig habe ich mich wie von oben gesehen und habe halt mich beobachtet. Gleichzeitig konnte ich nicht aus meinem Körper raus. Und in diesen Momenten war das Einzige, was mir geholfen hat, oft Schmerz zu empfinden, weil ich mich dann wieder im Moment gefühlt habe und dann wieder da war. Und das andere sind so Momente, wo ich komplette Blackouts habe. Also wo ich einfach weg bin, wo ich auch nicht weiß, was passiert ist. Das war, wenn dieser Moment länger angehalten hat. Also wenn zum Beispiel das, wo ich neben meinem Körper stehe, wenn das länger angehalten hat, war es teilweise weg. Und ich habe mich an Situationen, Streits nicht mehr erinnern können. Und Leute haben gesagt, ja, aber du warst ganz normal, du warst wie immer. Und ich so, kann nicht sein, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Also es gibt so richtig lange Lücken von ja, längeren Momenten und das ist gruselig gewesen. Und es fiel mir auch sehr lange sehr schwer darüber zu reden, weil ich dann immer das Gefühl hatte, die Leute nehmen das auch nicht ernst. Wenn die meinten so, ja, du hast ja was getrunken oder so, wenn das zum Beispiel beim Ausgehen war. Aber das hat dann nichts mit dem Alkohol an sich zu tun gehabt, sondern an so Trigger-Momenten. Wenn mich etwas so stark belastet hat, dass mein ganzer Körper irgendwie so weg war. Und das kam halt oft eben mit, eben deswegen auch mit Partnern zustande in Streitsituationen, in dem Gefühl, dass zum Beispiel, kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich einmal das Gefühl hatte, mein Partner wird mich verlassen und er liebt mich nicht mehr und er beachtet mich nicht mehr. Und dabei war nur ein Blick von ihm, den ich so gedeutet habe. Und es war wie ein Shutdown und ich bin gefühlt erst wieder so 4 Stunden später wieder da gewesen. Das hat mir so unendlich leid getan, aber das Menschen zu erklären, war so schwierig, weil ich in der Zeit halt einfach normal gewirkt habe, aber halt in einem kompletten Panikmodus war. Ein Symptom, was nach wie vor da ist, ist Verlustangst, die aber halt auch nur in partnerschaftlicher Konstellation getriggert wird. Ich kann jetzt aktuell nicht einmal sagen, ob es jetzt stark ist oder nicht, weil ich keine partnerschaftliche Beziehung habe. Ich in der letzten Beziehung, die aber eine von meiner Seite aus gesehen sehr gesunde Beziehung war, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich die Möglichkeit hatte, das anzusprechen und dass das dann einfach geklärt wurde, um es mal so salopp zu sagen. Aber es war irgendwie so, ich habe halt gesagt so, ich fühle das jetzt gerade so und so und so und dann wurde darauf normal agiert und eben nicht mit, man geht. Und dementsprechend waren die dann auch nicht so stark und es hat sich halt verbessert. Ich glaube, dass ich halt generell da jetzt nicht so viel sagen kann, was diese Symptomatiken betrifft, weil viele von denen in partnerschaftlichen Beziehungen nur vorkommen. Aber ja, ich glaube, ich bin prinzipiell schon ein impulsiverer Mensch als andere vielleicht. Obwohl ich da halt auch sagen muss, ich tue mir mit der Diagnose Borderline sehr schwer, weil ich sehr jung diagnostiziert worden bin. Und ich glaube, dass wenn mir diese Diagnose nicht übergehängt worden wäre, ich mich vielleicht gar nicht so stark auch in diese Diagnose entwickelt hätte. Ich glaube nämlich, dass man vor allem jungen, emotionalen Frauen sehr schnell mal die Borderline-Diagnose umgehangen hat, wo man nicht genau abgeprüft hat, ob nicht andere Faktoren auch da sind. Weil ich habe mich vor einiger Zeit, also jetzt 1,5 Jahre ist es her, diagnostizieren lassen nochmal. Und ich habe Borderline-Tendenzen. Aber ich habe zum Beispiel ein ADHS mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, kam heraus aufgrund meiner Erfahrungen. Und natürlich habe ich die Symptome auch vom Borderline gehabt, aber die damalige Psychiaterin hat mir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach schon davor ADHS hatte und durch das Nichterkennen davon sich das in diese Richtung entwickelt hat, ist halt gegeben. Man kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, was wäre wenn. Aber ich bin halt deswegen sehr vorsichtig geworden, wenn wir mit Diagnosen um uns werfen und zu schauen, weil ich glaube, dass man vor allem jungen Menschen da keinen Gefallen tut. Ich finde nämlich, dass man unter 25 eigentlich gar nicht diagnostizieren sollte in so einem Persönlichkeitsstörungsbereich, vor allem wenn das nicht in einem Ausmaß ist, wo ich sage, bei mir war es immer so an der Grenze. Ich würde sagen, klar, ich hatte definitiv die Züge von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Tendenzen waren definitiv da, aber so ein starkes Störungsbild, dass ich durchgehend im Krankenhaus war, war eben nicht. Aber ich habe mich teilweise, glaube ich, in die Richtung einfach dann sehr stark entwickelt, weil ich damals, und das war damals auch noch das, wie es geheißen hat, das ist eine Krankheit, du kannst nie davon geheilt werden, du hast sie dein Leben lang, du wirst, im Prinzip bist du beziehungsunfähig, im Prinzip bist du einfach, kannst froh sein, wenn du über 27 wirst. Und das wurde dir halt als 17-, 18-Jähriger gesagt. Und ich meine, sag mal einer 18-Jährigen, ja, du wirst keine 27. Also das ist irgendwie eine unfaire Diagnose so einem jungen Menschen gegenüber. Und ich hätte mir da, glaube ich, mehr gewünscht, dass man da vorsichtiger mit diesen Diagnosen umgeht. und lieber schaut, okay, was sind die Probleme, die dahinter stecken, was sind die Symptomatiken, die vielleicht gerade jetzt sehr stark sind, dass man die abschwächt.
Trotz des Stigmas hat sich Leonie Rachel vor einigen Jahren entschieden, ihre Diagnose auf Instagram öffentlich zu machen. Ihr Leben wirkte damals zwar nach außen perfekt, doch in ihrem Inneren klafften tiefe Abgründe, erzählt sie. Für ihren offenen Umgang mit ihrer psychischen Erkrankung erfährt sie viel Zuspruch. Mehr als 30.000 Menschen folgen heute ihrem Account. Inzwischen ist sie Autorin, Podcasterin und Influencerin. Heute sei sie dort angekommen, wo sie sein wolle, sagt sie.
Ich habe meine Diagnose damals öffentlich gemacht aus zwei Gründen. Zum einen war ich eine typische Sonnenschein-Influencerin, würde ich mal sagen. Es war alles in wunderbaren Pastelltönen getaucht und war wunderschön mit Pfingstrosen und Avocado-Toast und whatever damals in war. Aber in Wahrheit hat es da so tiefe Abgründe in mir gegeben, die mir so unendlich wehgetan haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich spiele zwei Rollen. Die Leonie, die es in Wahrheit gibt und die sehr todunglücklich war, und dann diese Leonie, die so eine Sonnenschein-Influencerin war. Und irgendwie hat es mir gereicht und ich wollte das nicht mehr. Und dann habe ich das öffentlich gemacht und das Erste, was passiert ist, dass mir bis auf ein, zwei Kooperationspartner alle abgesprungen sind, was dazu geführt hat, dass ich dann plötzlich kein Geld mehr hatte, um mir meine Therapie zu leisten und auch meine Miete, was dazu geführt hat, dass ich noch weiter in der Spirale nach unten gekommen bin und es mir sehr schlecht ging eigentlich deswegen. Aber gleichzeitig habe ich eine unfassbar tolle Community dazu gewonnen, die mir sehr viel Kraft gegeben hat. Und ich glaube, das war der eine Faktor, war dieser Weg zum authentischen Ich. Und zum anderen ging es mir auch darum, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich Menschen auch zeigen, dass es Menschen gibt mit einer Erkrankung oder mit Hürden im Leben oder mit gewissen Symptomen und man kann es trotzdem schaffen. Weil ich ja bis zu dem Zeitpunkt trotzdem schon erfolgreich war. Also für mich war es auch irgendwo so ein Beweis, weil mir ganz oft gesagt worden ist, Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind nicht erfolgreich, brechen die Schule ab etc. Ich habe mein Studium in 3 Jahren habe ich einen Bachelor gehabt. Ich habe alles durchgezogen. Ich war meistens sogar sehr gut in den Bereichen, die mich interessiert haben. Nicht die Schule, aber die Uni. Auch jetzt, wenn ich Sachen lerne, ich bin relativ gut darin, wenn mich was interessiert, kann ich das. Und wenn ich etwas möchte, bekomme ich es auch. Also ich bin sehr erfolgreich in dem, was ich mache. Ich habe ein Buch geschrieben, was mir sehr viel bedeutet. Ich habe den Podcast Couchgeflüster gegründet mit meiner Kollegin Sina Edhofer und wir sind jetzt bald 5 Jahre on air und er gehört zu den größten Österreichs. Und unsere Lesetour, einfach diese Momente, wenn einfach 200 Leute in einem Raum für dich da sind, das ist einfach atemberaubend schön und überwältigend. Also das ist so etwas, was mich immer sehr, sehr stark berührt hat und irgendwie mich sehr glücklich gemacht hat, weil viele ja auch in den Momenten dann zu mir gekommen sind im Nachgang, gesagt haben, hey, wegen dir habe ich Therapie angefangen, wegen dir mache ich das und jenes, wegen dir arbeite ich an meiner mentalen Gesundheit. Dann denkst du dir so, Gott, du konntest mit so ein paar Sachen andere Menschen dazu bewegen, auch ein glücklicheres, besseres Leben führen zu wollen. Und das bedeutet mir sehr viel. Privat würde ich sagen, waren meine schönsten oder erfolgreichsten Momente das, wo ich gemerkt habe, dass ich eine gesunde Beziehung führen kann, auch wenn diese dann leider nicht funktioniert hat. Aber das hat mir einfach gezeigt, okay, es war nicht nur meine Schuld. Weil ich hatte schon sehr oft das Gefühl, dass halt durch diese Borderline-Diagnose einfach dieses Damoklesschwert Beziehungsunfähigkeit über mir hing. Aber in der Beziehung habe ich eigentlich gemerkt, dass ich schon beziehungsfähig bin, es aber einen sehr sicheren Partner meiner Seite braucht, der sehr stabil ist, in sich ruhend ist und mir diesen emotionalen Space auch gibt, der das nicht alles sehr persönlich nimmt, wenn ich mal ambivalent bin in meinen Gefühlslagen, aber gleichzeitig da ist und zuhört, weil ich auch gemerkt habe, umso mehr ich diesen Space bekomme, und das merke ich auch in Freundschaften jetzt, ich habe einen unfassbar tollen Freundeskreis aktuell, also ich bin so unfassbar dankbar für diese Menschen, aber die das so leben lassen. Wenn ich zum Beispiel mal so eine, ich sag's mal, emotional rollercoaster Phase gerade bin, die geben mir den Space, reden mit mir aber gleichzeitig und dadurch geht's wieder runter und ist nicht so stark, wie es früher war. Also es kommt gar nicht mehr zu solchen Ausbrüchen, wie es früher gekommen wäre. Einfach impulsiv ein Flugticket buchen, weil sie einfach das sehr schön mit mir umschiffen. Auf das bin ich schon sehr stolz, dass ich diese Beziehungen in meinem Leben habe, beziehungsweise hatte. Und Ich mache Yoga, ich bewege mich sehr viel, ich versuche sehr viel in der Natur zu sein, ich versuche einfach alles zu machen, was einfach gesundheitsfördernd ist, vor allem für meine mentale Gesundheit. Ich brauche sehr viel Bewegung, ich brauche sehr viel Beschäftigung, das ist irgendwie leider so, aber ich habe da für mich einfach gemerkt, das sind die Dinge, die mir helfen. Ich bin nicht mehr in Therapie. Da ich selber die psychotherapeutische Ausbildung angefangen habe, bin ich eigentlich nur noch mehr in Selbsterfahrung. Und mir geht es auch sehr gut damit. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt da angekommen bin, wo ich sein möchte, auch was meine Symptome betrifft, dass ich sie akzeptieren kann, wenn manche Sachen stärker sind und manchmal weniger. Es ist halt, ich glaube, das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Das Ganze ist ein Prozess, von dem man sehr viel auch lernen kann. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, ich habe so die Entscheidungsmöglichkeit. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich sehe so zwei Wege. Weg A ist so der Borderline-Selbstzerstörerweg, der komplett desaströs enden kann. Und Weg B ist so der gesunde Coping-Mechanismus. Und irgendwie, das ist das Krasse, weil ich glaube, Frankl hat es eben gesagt, dass es irgendwie so zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum der Freiheit, der Entwicklung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das gerade spüre und merke in meinem Leben, dass ich mich wirklich entscheiden kann. Und manchmal bin ich eben auch, ich will nicht sagen nostalgisch, weil Weg A hat auch sehr viel Spaß zum Teil gemacht. Er hat mich in unglaublich verrückte Geschichten gebracht und ich habe das Leben gefühlt, aber ich entscheide mich halt immer wieder nur für B und denke mir halt so, es ist auch schön, weil es irgendwie so ruhig ist und meiner Psyche so gut tut und ich einfach merke, dass diese Entscheidung auf einmal da ist und die Entscheidung in mir liegt und nicht mehr ich von meinen Impulsen getrieben bin. Aber ja, es ist alles irgendwie sehr ambivalent aktuell, weil einerseits geht es mir gut, weil eigentlich ich bin sehr froh über mein Leben, ich habe meine Symptome eigentlich im Griff. Aber andererseits teilweise nervt es mich, weil ich zum Beispiel sehr oft mit meinen Symptomen konfrontiert werde oder bin, vor allem wenn es ums Dating geht und weil ich bin doch Single und suche einen Partner und eine Beziehung und da oft wenig Verständnis da ist. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass da zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrücken kann, aber zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, ich muss meine Symptome unter Kontrolle haben und das wird von mir so als Mensch erwartet. Und das mache ich auch, weil ich einfach ja gesund sein möchte, aber es ist sehr anstrengend. Und irgendwie in unserer Gesellschaft haben wir nicht den Raum so, dass man halt unter Anführungszeichen schwach ist. Und sobald ich irgendwie die Kontrolle über das alles verliere, habe ich das Gefühl, dass mir alles entgleitet. Weil ich schon zum Beispiel, was so Dating-Life betrifft, super alert dauernd sein muss und es manchmal mich so stark belastet, dass da so wenig Verständnis für meine Diagnose stattfindet. Also man kann mich ja googeln, über mich gibt es extrem viele Beiträge dazu, dass es mich gibt und Borderline und wie das bei mir ausschaut und dann sehr viele dann, ich glaube, nicht sich fürchten, aber halt so Vorbehalte haben und deswegen nicht so fair mir teilweise gegenüber agieren. Und das ist halt manchmal sehr nervig und das stört mich aktuell noch sehr. Und ich glaube, dass es schön wäre bei Menschen, wenn sie eine generelle Diagnose hören, sei es Borderline oder was auch immer, mal fragen, wie fühlt sich das für dich an? Was sind deine Symptome? Mit was kämpfst du? Wie kann ich es vielleicht für dich besser machen? Also das Ding ist, ich glaube, wir lassen uns ganz oft blenden von Diagnosen. Im Sinne von, irgendwer wirft uns eine Diagnose hin und wir sind alle gleich alert und oh mein Gott und auf Eierschalen. Manchmal tut man das ja auch. Also ich kann mich noch ganz oft erinnern, dass ich oft gesagt habe, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung beim Dating-Game, wie ich Anfang 20 war, Mitte 20 war, um die andere Person zu konfrontieren und etwas auszulösen. Und ganz oft war es eigentlich ein bisschen ein Hilfeschrei auch, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. So ein Bitte hab mich lieb, obwohl ich das habe. Aber ich wollte gleich mal schockieren, damit ich gleich mal sehe, wer alle wegläuft. Das würde ich zum Beispiel heute, halte ich meine Diagnosen eher zurück. Also wenn ich jemanden kennenlerne, erzähle ich fast nie darüber. Außer es kommt irgendwie über halt, wenn man halt mich von der Öffentlichkeit kennt, wird es zum Thema. Aber zum Beispiel auch mit meiner ADHS-Diagnostik habe ich eigentlich zum Beispiel noch gar kein einziges Posting auf Instagram gemacht oder auf TikTok, weil ich das einfach nicht mehr in den Vordergrund von mir stellen möchte. Ich möchte nicht beurteilt werden aufgrund meiner Diagnosen, sondern Menschen sollen mich mal erleben Und wenn es zu Situationen kommt, wo ich sage, dann habe ich eine Symptomatik gespürt oder deswegen ging es mir nicht gut, dann sage ich das, dann erkläre ich das und versuche das halt auch wiederzugeben, aber versuche es auch nicht als Entschuldigung für falsches Verhalten zu nehmen. Also das ist halt auch das Nächste. Also ich glaube, viele glauben, dass Diagnosen auch verwendet werden, um Verhalten zu rechtfertigen. Und klar tut es das bis zu einem gewissen Anteil auch. Aber oft ist es halt so, zum Beispiel, wenn du jemanden mit einem gebrochenen Bein siehst und der versucht, die Stiegen raufzugehen, bietest du ihm die Hand an, um zu helfen. Also im besten Fall, wenn das dann Freund, Freundin von dir ist. Aber jemand, der dir sagt, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, habe ich oft das empfunden, dass Menschen dich erst recht die Stufe runterstoßen. Und das ist halt das, wo ich sage, vielleicht mal zuhören und einfach schauen, okay, was braucht es von meiner Seite? Meine Freundinnen sind unfassbar tolle Menschen, die einfach das so gemacht haben, dass sie echt in den Momenten, wo es mir nicht gut ging, also in Situationen, wo sie gemerkt haben, sie sagen immer, das ist wie so bei Findet Nemo der Hai, dass meine Augen ganz anders werden, so wenn der Blut riecht. It's like borderline kicking in, irgendwie, keine Ahnung. Das haben mir viele gesagt, dass man das merkt, den Switch. Und dass die dann zum Beispiel echt sagen, hey Leonie, was braucht es jetzt gerade? Und sehr empathisch damit umgehen und aber eben den Raum öffnen, dass ich dann Emotionen auch fühlen kann oder eben auch nicht fühlen kann und einfach sag, hey, ich brauche jetzt einfach eine Umarmung, ich brauche jetzt Abstand, ich muss ganz weit weg von euch allen. Und manchmal bin ich einfach der Mensch zum Beispiel auf Partys, die halt einfach dann weggeht und nach einer halben Stunde wiederkommt und es ist okay und es wird kein Drama draus gemacht. Und die sehr viel Raum mir geben dafür, ich zu sein und dadurch aber, ja, das auch irgendwie mildern, die Symptome. Und ich glaube, das braucht es. Ich glaube, es braucht sehr viel Verständnis von außen.
Mein Name ist Elisabeth Kröpfel und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Leonie Rachel, die einen Einblick in ihr Leben mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gegeben hat. Wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld mit Erkrankungen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dann könnt ihr euch an die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 melden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber sprechen will? Dann meldet euch unter ichweisswieesist@kurier.at. Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben, @kurier.at. Ich weiß, wie es ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at/kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Yvonne Wiedler, Caroline Bartosch und mir, Elisabeth Kröpfel. Social Media von Lena Hemmetsberger und Daniela Sonn. Werbepartner des Kurier stehen nicht in Verbindung mit der interviewten Person.
Dieser Mutmacher-Podcast wurde unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Manchmal braucht es im Leben ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Courage und oft auch ein bisschen Gelassenheit. Mit Nimm's einfach Zürich spricht Zürich an, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Leben zu leben und sich auf die wichtigen Momente zu konzentrieren. Dabei ist mentale Gesundheit besonders wichtig. Darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, sind die ersten Schritte zur Bewältigung von mentalen Herausforderungen. Dann gelingt es Betroffenen auch leichter, Mut und Gelassenheit zu zeigen. Dafür Verständnis zu schaffen und Betroffenen Mut zu machen, ist Teil des sozialen Engagements von Zürich. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.